Glauben, dieses Vertrauen, diesen Status eines Neugeborenen zu erlangen. Es gibt ein Wort, das außer im Deutschen nur noch in zwei weiteren Sprachen der Welt existiert. Es stammt aus der Studentensprache des 19. Jahrhunderts und war damals ein Schimpfwort. Es geht zurück auf die Wildschweinjagd, wo abgerichtete Hunde die Aufgabe hatten, das Wild müde zu hetzen und dann für den Abschuss festzuhalten. Diese Charaktereigenschaften wurden damals um 1850 auf bissige Menschen übertragen und so entstand der Begriff Schweinehund. Der Begriff innerer Schweinehund, der wurde dann vor allem vom SPD-Politiker Kurt Schumacher 1932 geprägt, als er damit die Taktik der Nazis betitelte, denen es, wörtlich laut Schumacher, zum ersten Mal in der deutschen Politik gelungen ist, die restlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit umzusetzen. Dies brachte Schumacher damals im Reichstag einen Ordnungsruf ein. Natürlich auch das gleichzusetzen mit dem inneren Schweinehund. Aber wie recht er behalten sollte, hat die Geschichte ja gezeigt. Im neueren Sprachgebrauch bezeichnet der innere Schweinehund laut Wikipedia die Trägheit und Willensschwäche des inneren Menschen, anstehende Tätigkeiten auszuführen, obwohl die Erledigung ethisch geboten, rational sinnvoll oder gesundheitsförderlich wäre. Meist ist von einer Überwindung des inneren Schweinehunds die Rede, um zu verdeutlichen, dass für die Erledigung einer bestimmten Aufgabe keine persönliche Neigung oder Befähigung ausschlaggebend ist, sondern nur Selbstdisziplin. Weiter sagt Wikipedia, dass ein innerer Schweinehund jedem und jeder von uns innewohnt und der Makel erst darin besteht, der Unlust nachzugeben. Ihr Lieben, nach neuen Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums nimmt der Krankenstand seit ein paar Jahren ganz dramatisch und auffällig zu. Vor allem die psychischen Störungen explodieren in der Jahrgangsstufe der jüngeren Versicherten. Was als Verstimmung, Unruhe oder Belastungssyndrom beginnt, kann nicht einfach mit dem inneren Schweinehund bekämpfen, abgetan werden. Am Ende steht eine handfeste psychosomatische Erkrankung. Und dies in einer Gesellschaft, von der es heißt, sie sei immer mehr auf die Bedürfnisse der jungen Generation zugeschnitten, nämlich auf deren temporeichen digitalen Informationsfluss, auf deren Work-Life-Balance, auf deren Nachhaltigkeitsdenken, auf deren Selbstverständnis, in welcher Geschwindigkeit man dazulernen soll, auf deren Sprache, die gesprochen wird. Wer in die Fernsehprogramme schaut und in die neuen Arten, wie Medien heutzutage berichten und wie mediale Unterhaltung genutzt wird, der merkt den Unterschied zu Zeiten vor 30, 40 oder 50 Jahren. Ich habe noch die Fernsehansagerin erlebt. Die folgenden Generationen erleben gar kein Fernsehen mehr. Alles ist nur noch jederzeit und überall abrufbar. Mobiles Streaming und Clouds lösen eine Programm- und somit Alltagsstruktur ab. Und die Menschen sind immer mehr damit überfordert, mit dem Leben zurechtzukommen, das sie leben. Mit Beziehungsstress, Berufsstress, Stress, die Freizeit zu organisieren. Menschen leben zunehmend im Unfrieden mit sich, im Umfeld einer Gesellschaft, zu der sie zunehmend Distanz aufbauen. Auch mit wachsender Aggressionsbereitschaft. Erscheinungen, dass Menschen zunehmend Kontrollverlust über ihre seelische Gesundheit haben, führten dazu, dass zum Beispiel auch das Arbeitsrecht geändert wird und man als Chef heutzutage hinweisen muss, dass eine Arbeitsstelle eine psychische Belastung darstellen kann. Die Bibel gibt uns viele Beispiele, wo Menschen in Situationen sind, die sie Burnout gefährdet machen und psychisch und physisch richtig krank. Wie schafften es diese Menschen, nicht zur Belastung, sondern zum Segen zu werden? Paradebeispiel für mich ist hier der Apostel Paulus. Paulus, der wie kaum ein anderer in der Bibel Verfolgung, Anfechtung und Krankheit ertragen muss. Wie Paulus diese Spannung aushält, möglichst viel für Gott bewirken zu wollen, aber ständig Hemmschuhe im Weg zu haben, das steht im Text aus 2. Korinther 12, die Verse 6 bis 10. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Die Luther-Version ist vielleicht zu sehr im Ohr, als dass man nochmals genau hinhören würde. Also lasst euch mal von dieser moderneren Version mitnehmen. 2. Korinther 12, 6 bis 10. Paulus schreibt da: Doch selbst wenn ich mit solchen Erlebnissen prahlte, und Paulus meint damit seine Gotteserlebnisse bei seiner Entrückung in den dritten Himmel, selbst dann wäre ich lange noch nicht verrückt, denn ich sage die Wahrheit, ich verzichte aber darauf, weil ich möchte, dass ihr mich nicht überschätzt. Vielmehr sollt ihr mich nur nach dem beurteilen, was ihr an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören könnt. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf diese unbeschreiblichen Offenbarungen nichts einbilde. Deshalb lässt er mich unter einer Krankheit leiden, die mir schwer zu schaffen macht. Es ist, als ob ein Engel des Satans mir ins Gesicht schlägt, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich Gott angefleht, dass er mich davon befreit. Aber er hat zu mir gesagt: Verlass dich ganz auf meine Gnade. Denn gerade wenn du schwach bist, kann sich meine Kraft an dir besonders zeigen. Darum will ich vor allem auf meine Leiden und meine Schwäche stolz sein. Dann nämlich wirkt die Kraft Christi in mir. Und so trage ich alles, was Christus mir auferlegt hat. Alle Misshandlungen und Entbehrungen, alle Verfolgungen und Ängste, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark durch Christus. Ihr Lieben, was war oder was ist die stärkste Zeit eures Glaubens? Immer wieder mal stelle ich mir die Frage, reflektiere, was müsste geändert werden, damit diese Phase gerade jetzt und hier ist. Ist es etwa eine Zeit, auf die ich noch warte? Ist die Zeit, wo der ultimative Durchbruch kommt, wo die Stärke, nach der ich mich sehne, wo die Kraft dann da ist, ist diese Zeit vielleicht schon vergangen? Kennst du diese Gedanken? Ist die Zukunft für dich eher die Fortsetzung der Gegenwart oder sogar nur noch eine sorgebereitende Aussicht? Was muss passieren, dass die stärkste Zeit des Glaubens hier und jetzt kommt? Viele Menschen denken, wenn sie mit möglichst wenig menschlichen Alltäglichkeiten konfrontiert werden, möglichst wenig Arbeitsplatzkonflikte hätten, möglichst in Beziehungen allglatt hindurchgleiten, möglichst wenig gesundheitliche Probleme hätten, wenn bestimmte Dinge in ihrem Leben erst noch erledigt und abgearbeitet wären, dann, ja, dann würde die Kraft zunehmen, wo sie endlich unbelastet und frei sich ganz dem Wichtigen widmen könnten. Bei Christen sind es dann ausgemalte Zeiten, wo sie in Gruppen, in Gottesdiensten, ja generell im Gemeindeleben sich dann erst ganz richtig toll einbringen könnten. Auch Christen haben im Glaubensleben einen inneren Schweinehund. Der kann hervorragend sagen, ja, wenn erst, dann aber jetzt noch nicht. Alltagsträgheit sagt schwäbisch oft, heut nemme und morgen nicht gleich. Hochdeutsch, was du heute nicht kannst besorgen, das verschieb auf übermorgen. Das beste Möbelstück im Hausstand solcher Menschen ist die lange Bank. Das Denken, das im Glaubensleben hinter solchen Strukturen steht, lässt sich mit einem Satz zusammenfassen. Ich glaube, dass mein Glaube umso kräftiger ist, je mehr ich mein Leben im Griff habe. Ihr Lieben, das ist in der Bibel fast genau im Gegenteil wahr. Es gibt viele Leute in der Bibel, deren Leben war kantig, eckig, schwierig, belastet, aber sie waren voller Kraft und voller Segen. Ist unsere junge Generation heute überfordert mit der Erwartung an sie, sie soll Probleme lösen, für die sie gar nicht bereit ist? War Paulus überfordert, Bote Christi zu sein und dabei oft ein jämmerliches Bild vor der Welt abzugeben? Hatte Paulus einen Auftrag, für den er von seiner körperlichen und gesundheitlichen Verfassung her gar nicht bereit war? Es ist und bleibt dasselbe Bild einer Medaille, die vorne Zufriedenheit zeigt, auf der Rückseite aber Überforderung mit dem, was man bräuchte, um zufrieden zu sein. Auf einer Medaille. Die Unfähigkeit, beide Seiten zur Deckung zu bringen, macht Menschen krank. Ich stelle mal die steile These auf, dass nicht das Maß unserer realen Lebensumstände uns krank macht, sondern die vermutete Bedrohung darin. Ist es nicht so, dass on top auf das wirkliche Ausmaß unserer Erkrankung, on top auf das wirkliche Ausmaß unserer familiären Spannungen, on top auf die tatsächliche Herausforderung am Arbeitsplatz eine vermutete Bedrohung darin uns noch kranker machen kann? Warum sind Finnen und Dänen in der Zufriedenheit seit Jahren an der Spitze des World Happiness Report? Die Deutschen aber meist in hinteren bis letzten Rängen. Es ist doch nicht so, dass den Skandinaviern das Glück und der Erfolg und die Gesundheit einfach so in die Hände fällt. Nein, sie haben mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen wie wir hier in Deutschland, wie andere Industrienationen global. Und doch sind sie happy. Warum, fragt man sich. Ich denke, es liegt an der Wahrnehmung und eben am Maß der vermuteten Bedrohung durch meine alltäglichen Herausforderungen. Kann es sein, dass wir an unseren befürchteten Problemen noch kranker werden, dass wir an unserer Sehnsucht erkranken? Dass unsere Sehnsucht, je mehr wir einen Schritt auf sie zumachen, sich immer wieder sofort von uns entfernt, wieder einen Schritt abrückt? Das Gefühl, immer einen Schritt zu spät zu kommen, immer um eine Segnung zu kurz zu kommen, das kann krank machen. Rein existenziell gesehen wird bei uns in Deutschland niemand verhungern, der ohne Arbeit ist, wie es in der dritten Welt passiert. Wird niemand von Almosen leben müssen, wenn er erkrankt ist, wie dieser Gelähmte am Teich Bethesda. Wird niemand bei uns, wie in der Ukraine aktuell, von einer Rakete getroffen werden können, wenn er das Haus verlässt. Wer in diesem, unserem Land lebt und wer eine schulische Bildung hinter sich hat, gehört zu den 10% der Weltbevölkerung, der es definitiv am besten geht. Wenn diese bevorzugte Gruppe klagt, dann auf sehr hohem Niveau. In dieser Unzufriedenheit ohne existenziellen Grund bietet sich der Vergleich zum Garten Eden und zu Gottes Entscheidung nach dem Sündenfall an. Adam und Eva entschieden sich, ihrer Sehnsucht nachzugeben, vom Baum der Erkenntnis zu essen und somit in Distanz zu Gott zu gehen. Selber zu entscheiden, was für sie gut und richtig ist. Und was entschied Gott? Gut, sagte Gott, dann überlasse ich dich, Mensch, deiner Sehnsucht. Du willst selbst Herr in deinem Leben sein. Du willst selbst entscheiden, was dich zufriedenstellt und was dir gut tut. Nun musst du selbst entscheiden. Ich ziehe mich zurück von dir und überlasse dich, Mensch, deiner Sehnsucht. Du wolltest, dass deine Träume wahr werden. Baum der Erkenntnis. Nun müssen sie wahr werden, damit du überlebst. Du hast deine Träume zu deinem Gott gesetzt. Jetzt diene diesem Gott. Ihr Lieben, 70 Jahre zurück in unserem Land. Deutschland, Wirtschaftswunderland. Deutschland, Wachstumsland. Die Wirtschaftswachstumsprognosen sind bis heute ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Alltags und der Nachrichtenmeldungen geworden. Wir haben bis heute das Wachstum zu unserem Gott gemacht. Deutschland hat den Wohlstand zu seinem höchsten Ziel erhoben. Und nun muss es diesem Ziel dienen auf Gedeih und Verderb. Doch plötzlich zieht sich dieser selbstgeschaffene Gott zurück. Durch Coronavirus, Ukraine-Krieg, Energieverknappung, Teuerung, Klimakrise. Und ein ganzes Volk wird krank. Wenn mein Gott gehen würde, würde ich auch nervös werden. Der entscheidende Unterschied ist, er geht nicht. Unser Volk bräuchte nicht einen neuen Blick für neuen Wohlstand, sondern einen neuen Gott mit Befreiung vom Falschen. Verlust des Kerns des Lebens bewirkt Unzufriedenheit. Doch so war es schon beim Volk Israel. Immer, wenn das Volk murrte, war das Gericht Gottes nicht fern. Wie aber sollen wir den Ausweg finden? Wie fand Paulus vor 2000 Jahren da heraus? Wie besiegen wir unseren christlich inneren Schweinehund, um Dinge endlich anzugehen, für die uns Gott längst befähigen will? Hierzu müssen wir den geistlichen Schweinehund mal zu Wort kommen lassen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ist Unzufriedenheit mit dem Status quo ein geeigneter Motor, uns geistlich voranzutreiben? Ich bin zu schwach, zu klein, durch mich kann Gott Dinge nicht tun. Durch meine Gemeinde wird nie etwas passieren. Wir waren nie viele Leute und sind auch nicht mehr geworden in den letzten Jahren. Durch die älteren Geschwister hier kann die Jugend von heute nicht erreicht werden. Die Jungen wollen die alten Traditionen weghaben. Da kann doch kein Segen drauf liegen. Ein Foyer-Café ist was für die Alten. Die Jungen brauchen Bühne, Sound und Lightshow. Wieso denn überhaupt ein Begegnungscafé? Es gibt doch genügend Bäckereien mit Sitzecke am Ort. Wir müssen erst unsere inneren Spannungen lösen. Dann erst könnte Gott wiederkommen. Ich kann gar nicht die Ruhe finden, in der Kraft Gottes zu gehen. Wir müssen erst intern reifer und liebevoller werden, bevor wir uns nach draußen wenden. Ich habe so viel Unruhe in meinem Leben, das lässt mir keine Zeit, mich Jesus intensiv zu widmen. Du wirst doch nicht damit rechnen und erwarten, dass Gott durch dich ein Wunder tut? Du wirst doch nicht etwa denken, dass Gott jemand zum Glauben führt, allein durch dein schwaches Zeugnis oder vielleicht nur durch die Weise, wie du dich am Arbeitsplatz verhältst. Hallo, christlicher Schweinehund. Wo nur haben wir solche Denkweisen gelernt? Nicht aus der Schrift, nicht von Jesus, wohl aber von Lebensumständen und Erfahrungen in dieser Welt. Wisst ihr, wer nur den Kopf schütteln kann über solche Bemerkungen und Einschätzungen? Unser heiliger Gott. Beispiel Josua. Das Volk Israel hatte auf dem Weg ins gelobte Land jede Schlacht gewonnen. Warum? Weil der lebendige Gott mit ihnen war. Dann sandte Josua Botschafter aus, um Jericho auszuspionieren. Nachzulesen in Josua 2. Die beiden Botschafter gehen also undercover nach Jericho. Und jetzt ratet mal, wo sie übernachten. Im Rotlichtviertel. Und prompt hat das Viertel 1000 Augen und Ohren und so weiß es im Nu der König von Jericho. Die Geschichte geht abenteuerlich und gut für die Kundschafter aus. Ihr wisst das sicherlich. Aber stellt euch Josua vor, den die Kundschafter dann berichten, dass sie sich fürs erste Mal den verruchten Winkel der Stadt ausgesucht haben. Da musste Josua doch sagen, Habt ihr sie noch alle? Wir stehen hier in einem geistlichen Kampf und ihr landet im Milieu. Aber Gott hat die Kundschafter nicht verworfen. Nein, er sagt sogar zu Josua: Hab keine Angst. Und Gott sagt es dreimal: Josua, hab keine Angst. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Das muss doch einen Grund gehabt haben. Und wisst ihr welchen? Josua hatte die Hosen gestrichen voll und sein Schweinehund malte schwarz, pechschwarz. Und wie war der Ausweg? Glaube. Das Volk stand einmütig im Glauben, vertraute Gottes Anweisungen und zog wieder alle Vernunft 7 Tage lang rund um die Stadt. Könnt ihr das Gelächter der Stadtbewohner hören? Haha, da kommen sie ja wieder. Jeden Tag bis zum 7. Sie lachten noch, als der erste Stein fiel. Und dann war Schluss mit lustig. Sie wurden komplett eingenommen. Ihr Lieben, das ist das Land des Glaubens, wo ich nicht sage: Herr, ich kann nicht. Nur darum, weil Gott sagt: Vertrau mir, glaube mir, hab keine Angst. Nur deswegen kann ich in dieses Land gehen. Wisst ihr, wer neben dem Vater noch das krasse Gegenteil tat von dem, was uns der Schweinehund auferlegen will? Unser Herr Jesus. Beispiel: Er pickte sich die bunteste, fragwürdigste Gruppe Jünger zusammen, die wir uns ausmalen können. Petrus, ein cholerischer Hitzkopf, Johannes, ein weichgespülter, Jakobus, ein vermeintlich Elitärer, der immer wieder mal der Größte sein wollte, Judas Iskariot, kein Kommentar, Thomas, der schnell mal hinschmeißen konnte, Matthäus, von Beruf erstmal Halsabschneider und so weiter und so weiter. Nein, wir müssen nicht erst vollkommener werden, um Gottes Größe zu erkennen, um den Strom seiner Kraft zu erfahren. Wir müssen nur kommen, wie wir sind. Hilflos, aber im Vertrauen. Quasi Modo geniti, wie die Neugeborenen. Wenn wir anfangen, im Glauben zu agieren, wird Gottes Kraft in einer Weise freigesetzt, wie das nie geschehen wäre durch Fleiß oder durch beharrliches Reiten eines persönlichen Steckenpferds. Genauso wenig wie durch guten Willen und verkrampftes Bekenntnis. Gottes Kraft ist im Schwachen mächtig, indem dieser Schwache sagt: Herr, ich habe nicht viel, aber komm, Heiliger Geist. Indem dieser Schwache sich nicht schämt, das laut zu sagen, das sogar vor anderen zu sagen. Und Gott sagt genau diese Worte unseres Predigttextes: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Stell deine Anfechtungen, deine Krankheit, deine Konflikte, deinen Berufsstress unter die richtige Prämisse. Nicht Deutschland Wirtschaftswunderland, sondern Deutschland Hoffnungsland. Hoffnung auf den Gott, der Wunder tut. Und dies tut Gott nicht durch gut ausgebildete Fachkräfte. Bei Gott gibt es trotzdem keinen Fachkräftemangel. Warum? Weil er dich hat. daran sollst und daran darfst du gesunden. Du bist Gottes Fachkraft. Du genügst ihm. Ein Fußballereignis in der letzten Woche war die krachende Niederlage der Bayern in Manchester mit 0:3. Während es noch zu Rangeleien der Bayern-Spieler in der Kabine kommt, stellt sich Bayern-Boss Kahn hin und wird in der Presse zitiert mit "Weiter, immer weiter". Will heißen, Meisterschaft sowieso und im Rückspiel in München ein Wunder. Ich bin ja schon gespannt auf dieses Rückspiel. Zum Glück ist unser Gott kein Gott des Weiter, immer weiter. Gott baut keinen Druck auf, der die Motivation schüren soll. Er baut auch kein Finanzszenario auf nach dem Motto, wenn du nicht mitmachst beim Weiter, immer weiter, gehen die Einnahmen und Finanzen hops und dein Vertrag gleich mit. Nein, Gott schenkt Gnade genau so, wie du bist. Genau so, wie du zu ihm kommst. Und um im Anfangsbild zu bleiben, überwinde deinen Schweinehund. Du wirst ihn nicht los, denn du bist gefallener Mensch. Aber füttere ihn nicht, sondern stell ihn unter die Gnade. Geh im Alltag das an, was dir als Geschöpf Mensch gut tut und was jetzt einfach dran ist. Geh im Alltag das an, was dir als Kind Gottes gut tut und was den Vater, Sohn und Heiligen Geist ehrt. Lasst mich zum Schluss eine kurze Take-Home-Message formulieren, wie es so schön neudeutsch heißt. Es liegt eine Erwählung auf uns. Nicht die Erwählung im fleißigen Bemühen, ein makelloser Christ zu sein, sondern die Erwählung im Glauben zu leben, mit Gottvertrauen zu handeln, in Zuversicht zu stehen, Freude zu empfangen, die Liebe und Kraft Gottes in Vollmacht zu erleben. Das ist Kindschaft. Du bist erwählt. Du bist bei deinem Namen gerufen. Du bist sein. Amen.